Wer die Geschichten der Kinder Israels nach dem Auszug aus Ägypten liest, spürt schnell, wie nahm diese alten Berichte an unserem eigenen Glaubensweg sind: Befreiung, Versorgung, Kämpfe, Umwege, Erziehung, Hoffnung. Hinter all diesen Ereignissen steht eine durchgehende Linie: Gott selbst gestaltet sich ein Volk, das ihn kennt, ihn zum Ausdruck bringt und in seiner Gegenwart lebt. 2. Mose, 3. Mose und 4. Mose sind daher nicht nur Geschichtsbücher, sondern eine geistliche Skizze. Sie zeigen, wie Gott mit seinen Erlösten umgeht, um sie in seine Ökonomie hineinzuführen, und sie weisen dabei immer wieder auf Christus hin, den Mittelpunkt dieser göttlichen Geschichte. Erwählt, erlöst und fürsorglich getragen. Die Wüstenreise Israels beginnt nicht mit der Wüste, sondern mit der Erwählung. Lange bevor ein Zelt aufgeschlagen, bevor ein Meer gespalten, bevor Manna gefallen ist, hat Gott sein Herz auf ein Volk gesetzt. In 5. Mose Kapitel 7 Vers 6 heißt es: Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Die Kinder Israels wurden nicht unterwegs zufällig zu Gottes Volk, sie zogen durch die Wüste, weil sie schon sein Eigentum waren. Dieses Bild legt ein tiefes Fundament für unser Verständnis der Gemeinde. Die Gemeinde entsteht nicht aus religiöser Suche oder menschlicher Begeisterung, sondern aus einem ewigen Entschluss Gottes, aus seiner stillen, aber unbeirrbaren Wahl. In diesem Licht wird unser Glaube entlastet. Wir müssen uns nicht selbst sichern, wir entdecken, dass unser Leben in Christus auf einem Boden steht, der älter ist als unsere Entscheidung, auf der Treue des erwählenden Gottes. Mose 7:6 sagt: Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Typologisch gesehen deutet dies darauf hin, dass die Gemeinde von Gott aus erwählt ist. In 2. Mose tritt eine zweite Linie hinzu: Das erwählte Volk steht unter Gericht. Die Plagen in Ägypten, das Passa, das Rote Meer, alles spricht davon, dass Gottes Heiligkeit die Sünde nicht übergeht und dass Befreiung einen Preis hat. Am Passaabend wurde jedes Haus nur durch das Blut des Lammes bewahrt. In 1. Korinther Kapitel 5 Vers 7 heißt es: Denn unser Passa, Christus, ist auch geopfert worden. Erlösung ist daher nicht nur ein Erlass von Schulden, sondern ein Herausführen aus einer ganzen Herrschaft. Israel wird nicht nur von einzelnen Fehlern befreit, sondern aus der Knechtschaft Ägyptens, aus dem Zugriff des Pharao und aus dem Gericht, das über das Land kommt. So zeigt Gott, was es bedeutet, in Christus erlöst zu sein. Nicht nur die Vergangenheit ist vergeben, ein Machtwechsel hat stattgefunden. Die unsichtbare Herrschaft der Sünde und der Welt ist durchbrochen, und ein neuer Herr hat Besitz ergriffen. Doch die Spur der Erwählung und Erlösung verliert sich nicht am Ufer des Roten Meeres. Erst jetzt wird sichtbar, wie fürsorglich Gott mit seinen Erlösten umgeht. Kaum ist der Lobgesang verklungen, begegnen sie bitterem Wasser in Mara, Hunger und Durst in der Wüste. 2. Mose Kapitel 15 Verse 23 bis 25 beschreibt dies eindrücklich: Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Und das Volk murrte gegen Mose: Was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz, das warf er ins Wasser, und das Wasser wurde süß. Die Erwählten Gottes sind nicht vor bitteren Erfahrungen geschützt, aber mitten in der Bitterkeit bringt Gott etwas von Christus hinein, typologisch das Holz, und dieselben Umstände, die murren lassen, werden zu einem Ort der Offenbarung seiner Güte. Gottes Erwählung bleibt nicht abstrakt, sie zeigt sich darin, dass er in unsere konkreten Lebenswüsten hineinspricht und Bitteres wandelt, oft ohne die äußeren Gegebenheiten sofort zu entfernen. Aus Mara führt der Weg nach Elim, zu 12 Wasserquellen und 70 Palmbäumen. Zwischen bitterem Wasser und überreicher Frische steht keine Leistung Israels, sondern einzig Gottes Initiative. In diesem Wechsel von Mangel und Versorgung malt Gott ein Bild von Christus als unserem geistlichen Lebensraum. Er ist das wahre Brot vom Himmel, das uns täglich trägt, er ist der geschlagene Fels, aus dem Wasser fließt, er ist der, der in unserem Inneren Bitterkeit in leise Dankbarkeit verwandeln kann. Philipper 1:19 fasst diese Realität des neuen Bundes in einem Satz: Denn ich weiß, dass mir dies zur Errettung dienen wird durch euer Flehen und die überströmende Versorgung mit dem Geist Jesu Christi. Die Erwählten Gottes leben nicht von ihrer inneren Stärke, sondern von einer überreichen Versorgung, die aus Christus selbst zu ihnen strömt. denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Schafft den alten Sauerteig hinaus, damit ihr eine neue Teigmasse seid, wie ihr ja ungesäuert seid, denn unser Passa, Christus, ist auch geopfert worden. Diese Darstellung von Erwählung, Erlösung und Fürsorge lädt dazu ein, die eigene Identität weniger aus wechselnden Stimmungen und mehr aus Gottes beständiger Zuwendung zu lesen. Wer sich in Christus als Erwählten weiß, muss sich nicht ständig selbst rechtfertigen, wer das Passa erkennt, wird nicht von vergangenen Bindungen definiert, wer die Erfahrung von Mara und Elim bedenkt, rechnet mitten im Unangenehmen mit einer zarten, verborgenen Versorgung. So entsteht eine stille Zuversicht, auch wenn der Weg durch Sand und nicht durch Gärten führt, ist er doch von einem Gott gezeichnet, der ein Eigentumsvolk trägt, nicht nur bis zum Rand des Meeres, sondern Schritt für Schritt durch die ganze Wüste hindurch. Gottes Offenbarung, Gegenwart und Erziehung mit seinem Volk. Nachdem Gott sein Volk durch das Blut des Lammes aus Ägypten geführt hat, lässt er es am Sinai anhalten. Die Reise scheint zu stocken, doch gerade in diesem Stillstand entfaltet sich eine andere Dimension seines Handelns. Erlösung ist geschehen, aber Gott will mehr als befreite Sklaven, er will ein Volk, das ihn kennt, ihn widerspiegelt und mit ihm Gemeinschaft hat. Darum gibt er seine Offenbarung, das Gesetz, die Anweisungen für die Stiftshütte, die Ordnung des priesterlichen Dienstes. In 2. Mose Kapitel 31 Vers 3 heißt es von Bezalel, und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk. Nicht nur Mose, auch die Handwerker stehen unter der Berührung des Geistes. Gott zeichnet sich nicht nur in großen Worten ab, sondern in Formen, Stoffen, Maßen, in Gold, Silber und Bronze. Alles dient einem Ziel, das mitten in einem unruhigen, wandernden Volk ein geordnetes Zeugnis seiner Gegenwart sichtbar wird. Am Berg Sinai empfingen die Kinder Israels nicht nur die göttliche Offenbarung, sondern sie wurden auch geschult, Gott zu erkennen, mit Gott in seiner göttlichen Dreieinigkeit zusammen aufgebaut zu werden und als sein Wohnsitz auf Erden dem Ausdruck und Zeugnis des dreieinen Gottes zu dienen. Außerdem wurden sie in der Priesterschaft für den göttlichen Dienst ausgebildet. Die Stiftshütte ist hierfür das konzentrierteste Zeichen. Sie ist nicht nur ein mobiles Heiligtum, sondern ein Hinweis darauf, dass der heilige Gott mitten unter einem unvollkommenen Volk wohnt. Im Neuen Testament wird diese Linie in Christus aufgenommen. In Johannes 1,14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wohnte kann mit zeltete wiedergegeben werden. Was die Stiftshütte in Schattenform war, erfüllt sich in Jesus, Gott zeltet unter Menschen, wird greifbar, hörbar, sichtbar. Hebräer 1,3 beschreibt ihn als Abglanz seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens. Wer Christus anschaut, sieht, wie Gott wirklich ist. In diesem Licht gewinnt auch das bisher Fremde der Opfer, Vorschriften und Bauanweisungen eine neue Farbe, sie sind Spuren auf Christus hin, damit ein Volk lernt, Gott nicht nach selbstgemachten Bildern, sondern im von Gott gegebenen Bild zu erkennen. Mit 3. Mose tritt die Priesterschaft in den Vordergrund. Hier wird beschrieben, wie ein sündiges Volk einem heiligen Gott nahen kann, ohne verzehrt oder verurteilt zu werden. Brand, Speis, Sünd- und Friedensopfer zeichnen verschiedene Seiten des einen Christus, durch den wahre Gemeinschaft möglich wird. Hebräer 10,9-10 fasst zusammen, was die Opfer nur vorgezeichnet haben, dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das Erste auf, um das Zweite in Geltung zu setzen. Aufgrund dieses Willens sind wir durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi geheiligt. Was im Wüstensand täglich wiederholt werden musste, ist in der Hingabe Christi ein für allemal vollzogen. Doch Gott belässt es nicht bei einer objektiven Heilsordnung, er führt sein Volk in eine Lebenspraxis, in der Heiligkeit, Reinheit und Freude miteinander verbunden sind. So ist 3. Mose nicht nur ein Buch der Gebote, sondern ein Buch der Erziehung. Durch Reinheitsgebote lernt Israel, dass Gottes Gegenwart nicht selbstverständlich ist. Durch Feste wie Passa, Erstlingsgabe, Wochen- und Laubhüttenfest wird das Jahr strukturiert, so dass die Geschichte Israels immer wieder in Gottes Geschichte mit ihnen zurückgeholt wird. Kolosser 2, 16-17 richtet den Blick auf die Erfüllung, so soll euch nun niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist es Christus. Die Formen waren Schatten, der Körper ist Christus selbst. Wenn Gott also sein Volk in der Wüste schult, dann nicht, um es mit religiösen Lasten zu beschweren, sondern um es schrittweise an die Wirklichkeit Christi zu gewöhnen, an ein Leben, das von ihm genährt wird, durch ihn gereinigt wird und auf ihn hin festlich wird. Und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Szene am Sinai und die Anweisungen in 3. Mose werfen ein mildes Licht auf Phasen, in denen der äußere Weg scheinbar stillsteht und die inneren Anforderungen zunehmen. Wenn Gottes Offenbarung klarer, seine Gegenwart spürbarer und sein Ruf zu einem heiligen, priesterlichen Leben deutlicher wird, ist das kein Umweg, sondern Teil seiner Zuwendung. In solchen Zeiten wächst in der Gemeinde ein geistliches Haus heran, das mehr ist als Aktivität, ein Raum, in dem Christus erkennbar wird. Wer dieses stille Bauen als Gnade erkennt, kann auch in der Wüste eine tiefe Freude finden, nicht weil alles leicht ist, sondern weil Gott sich als der zeigt, der mitten unter seinem Volk wohnen will. Unterwegs mit Gott, Kampf, Läuterung und das gute Land Christus. Wenn die Wolkensäule sich vom Sinai erhebt, tritt eine neue Phase der Wüstenreise in den Vordergrund. 4. Mose zeigt Israel nicht mehr nur als befreites Volk, sondern als Heer Gottes. Lagerordnung, Volkszählung, Stammordnung, all dies wirkt auf den ersten Blick trocken, doch es enthüllt eine geistliche Wirklichkeit. Gott stellt sein Volk geordnet auf, um für sein Anliegen zu kämpfen. In 4. Mose 1-4 wird jeder Stamm an seinen Platz gestellt, die Leviten umringen die Stiftshütte, die Lagerbewegungen werden festgelegt. Das Volk ist nicht ziellos unterwegs, es ist ein geordnetes Heer, dessen Mitte die Gegenwart Gottes markiert. Im Neuen Testament greift Paulus dieses Bild auf, wenn er die Gemeinde als geistlich Kämpfende beschreibt. In Epheser 6, 12-13 heißt es, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Die Gemeinde ist kein religiöser Freizeitverband, sondern eine geistliche Armee, die in der Wirklichkeit Christi gegen unsichtbare Widerstände steht. Laut dem Buch 4. Mose wurden die Kinder Israels zur Armee Gottes zusammengestellt, um für Gottes Ökonomie zu kämpfen. Doch 4. Mose beschönigt dabei nichts. Gerade dieses Heer Gottes ist zugleich ein Volk voller Brüche. Murren, Angst, Rückkehrsinsucht nach Ägypten, Aufstände gegen Mose und Aaron, der Weg durch die Wüste legt die inneren Bewegungen des Herzens bloß. Mitten darin bleibt Gott bei seinem Volk. Er richtet, ja, aber er verlässt nicht. Prüfungen, Umwege, Verzögerungen sind nicht Ausdruck göttlicher Gleichgültigkeit, sondern Teil einer Läuterung, in der Selbstvertrauen, Stolz und Götzendienst ans Licht kommen. 4. Mose 21 berichtet vom Murren des Volkes und von der Erlenschlange. Jesus nimmt diese Szene in Johannes 3, 14-15 auf, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Inmitten des Versagens zeigt Gott seinem Volk Christus in einem neuen Aspekt, als den, der die Sünde trägt, der gleichsam als Schlange verurteilt wird, damit die Gebissenen leben. Die Wüste wird so zum Ort der Offenbarung des Gekreuzigten und nicht nur zum Schauplatz von Strafe. Neben der Erlenschlange zeichnet 4. Mose weitere Bilder von Christus. Die rote junge Kuh zur Reinigung von Unreinheit weist auf das bleibende Bedürfnis nach Reinigung hin, selbst auf dem Weg eines erlösten Volkes. 1. Johannes 1:7 bezeugt diese fortlaufende Realität, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das Volk ist unterwegs, aber es bleibt angewiesen auf das reinigende Werk des Blutes. Später werden die Zufluchtsstätte eingeführt, Orte, an denen der, der unabsichtlich Blut vergossen hat, Schutz findet, solange der Hohepriester lebt. Diese Zufluchtsstätte sind ein sprechendes Bild für Christus als unseren Zufluchtsraum. Epheser 1:7 fasst das geistliche Gegenstück so, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade. Auf dem Weg, mitten im Fehlgehen, ist Raum, in Christus Zuflucht zu finden, nicht außerhalb Gottes Ordnung, sondern in ihr. Doch die Wüste ist nicht das Ziel. Das Ziel bleibt das gute Land. Kolosser 1,12 richtet den Blick nach vorne, indem ihr dem Vater Dank sagt, der euch qualifiziert hat zu einem Anteil am zugelosten Anteil der Heiligen im Licht, und Epheser 3,8 beschreibt die Fülle, um die es geht, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Heiden den unerforschlichen Reichtum Christi als das Evangelium zu verkünden. Was in 4. Mose geografisch in Sichtweite kommt, das Land Kanaan, wird im Neuen Testament als allumfassender Christus gedeutet, dessen Reichtum unerforschlich ist. Philipper 1,19 spricht von der überströmenden Versorgung mit dem Geist Jesu Christi. Dieser Geist ist die gegenwärtige Wirklichkeit des guten Landes, eine Atmosphäre, ein Lebensraum, in dem Gottes Versorgung nicht knapp, sondern überreich ist. Der Weg, der Kampf, die Läuterung haben eine Bestimmung, dass ein Volk heranreift, das nicht nur punktuell Hilfe von Christus empfängt, sondern in ihm lebt, aus ihm schöpft und in seinen Reichtümern verwurzelt wird. Relevante Schriftstellen, 4. Mose Kapitel 1 Verse 1 bis 3, 4. Mose Kapitel 21 Verse 4 bis 9, 4. Mose Kapitel 31 Verse 1 bis 6, 4. Mose Kapitel 35 Verse 9 bis 15, Johannes 3, 14 bis 15, 4. Mose Kapitel 19 Verse 1 bis 10. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, wir staunen über deinen Weg mit deinem Volk in der Wüste und bekennen, dass auch unser Leben in deinen liebevollen Händen steht. Du hast uns erwählt und erlöst, du versorgst uns in unseren Wüstenzeiten und führst uns geduldig durch Kämpfe und Läuterungen in deine Fülle hinein. Wo unser Herz müde geworden ist, berühre uns neu mit der Gewissheit, dass deine Gegenwart unsere Bitterkeit in Süße verwandeln und unsere Schwachheit in Raum für deine Kraft verwandeln kann. Lass uns dich als unser gutes Land erkennen, in dem wir verwurzelt und genährt werden, damit dein Haus und dein Reich auch heute sichtbar werden. Stärke die Entmutigten, tröste die Verwundeten und richte alle auf, die deinen Weg nicht mehr verstehen, und erfülle sie mit der Hoffnung auf deine endgültige Vollendung. In deiner Treue bewahrst du dein Volk bis ans Ziel, darauf wollen wir uns stützen und in Ruhe kommen. Amen.